Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Sein Verschwinden im Oktober vergangenen Jahres hat viele Menschen bei uns im Land beschäftigt. Schließlich wurde der 8-jährige Fabian aus Güstrow tot gefunden. Der Junge starb durch Gewalt. Es folgten lange Ermittlungen und nun, Astrid Pankok, nun stehen die Termine für das Gerichtsverfahren fest.
Genau. Das Landgericht in Rostock hat die Anklage zugelassen und einen Zeitplan aufgestellt. Die Staatsanwaltschaft hat eine 30-jährige Frau angeklagt. Sie soll den 8-jährigen Jungen heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen ermordet haben. Dennis Mollenhauer aus dem Ostseestudio, wann startet der Prozess denn?
Der erste Termin ist der 28. April, also der Dienstag übernächste Woche. Insgesamt hat das Landgericht 17 Prozesstage angesetzt, den letzten davon Anfang Juli. Der ganze Prozess wird öffentlich geführt und im Landgericht wird es dann jedes Mal eine Einlasskontrolle geben, damit niemand zum Beispiel heimlich eine Kamera oder auch eine Waffe mit in den Gerichtssaal nimmt. Auch Flugblätter oder Transparente sind verboten.
17 Prozesstage, das ist ja schon eine ordentliche Menge.
Ja, das stimmt. Die Staatsanwaltschaft hatte, als sie die Anklage veröffentlicht hat, ja schon einen Einblick gegeben, wie umfangreich die Ermittlungen gewesen sind. Mehr als 60 Zeugen, rund 1000 Hinweise und davon wird halt einiges in den Prozess mit einfließen. Da kommen dann schnell 17 Prozesstage zusammen.
Eine Tatwaffe oder ein Geständnis liegen ja nicht vor. Braucht es das unbedingt?
Nein, wenn es genügend Hinweise gibt, die belegen, dass die Angeklagte Fabian ermordet hat, kann das für eine Verurteilung reichen. Und dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, das zeigt ja schon, dass sie etwas in der Hand hat, was die Angeklagte belastet. Was genau das jetzt ist, das zeigt sich dann im Prozess. Das könnten aber zum Beispiel Chatverläufe oder DNA-Spuren sein. Aber es kann auch sein, dass die Indizien nicht für eine Verurteilung ausreichen oder dass am Ende herauskommt, dass die Angeklagte nicht die Täterin war. Genau diese Schuldfrage soll der Prozess ja letztendlich klären.
Am 28. April startet also der Prozess. Was passiert denn voraussichtlich am ersten Prozesstag?
Es kann sein, dass nur die Anklage verlesen wird. Vielleicht äußert sich aber auch die Beschuldigte. Bisher hat sie ja geschwiegen. Dann werden sich die Angeklagte und Fabians Mutter zum ersten Mal nach der Tat gegenüber sitzen. Das könnte ein sehr emotionaler Moment werden. Fabians Mutter, die ist in dem Prozess nämlich Nebenklägerin und wird voraussichtlich bei jedem Prozesstag mit dabei sein.
In knapp 2 Wochen startet der Mordprozess im Fall Fabian. Einzelheiten waren das von Dennis Mollenhauer aus unserem Ostseestudio in Rostock. Wenige Termine für Patienten, kaum Nachfolger für Praxen. Der Zustand des Gesundheitswesens macht vielen Menschen bei uns im Land Sorgen. Das zeigt der aktuelle Mecklenburg-Vorpommern-Trend zur Landtagswahl. Und deshalb gab es gestern Abend einen NDR-Talk vor Ort in Pasewalk. Heiko Kräft war dabei. Heiko, wie lief der Talk?
Ja, die 90 Minuten vergingen ziemlich schnell. Das lag auch an berührenden persönlichen Geschichten, die manche aus dem Publikum erzählten. Zum Beispiel Heike Papentin. Die Lehrerin zog vor einiger Zeit nach Mecklenburg-Vorpommern, angelockt von einer Werbekampagne des Landes. Doch der Start für die chronisch kranke Frau war nicht gut. Sie fand keinen Hausarzt.
Da war ich schon ganz schön verzweifelt. Die Medikamente gingen zu Ende und ich hatte noch für 3 Tage und ich brauchte sie. Und dann hieß es, kommen Sie nächste Woche wieder. Ich meine, das ist schon gefährlich, oder?
Auch Dr. Ramona Diekmann meldete sich aus dem Publikum zu Wort. Die Torgelower Frauenärztin sucht seit Jahren eine Nachfolgerin.
Ich bin fast 71 Jahre alt, habe meine Praxis aber noch nicht abgeschlossen. Und ich kämpfe Jahr um Jahr immer weiter. Ich bin Gott sei Dank noch gesund und kann das noch leisten. Ich fühle mich so ein bisschen im Stich gelassen.
Ja, das kann man verstehen. Beim NDR-Talk vor Ort ging es ja auch darum, wie Probleme gelöst werden können. Heiko, welche Ideen gab es?
Eine ganze Menge, sowohl von unseren Podiumsgästen als auch von Gästen aus dem Publikum. Es waren sehr viele Mediziner da, denen das Thema auch nach Dienstschluss sehr wichtig ist. Zum Beispiel Dr. Sven Armbrust vom Neubrandenburger Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum. Er will, dass das Gesundheitssystem flexibler wird, dass Ärzte Teilzeit in Kliniken und auch in einer eigenen Praxis arbeiten dürfen.
Ich glaube, dann kommen wir auch dahin, dass plötzlich junge Leute sagen, ich habe Bock, morgens noch richtig schön die Sachen zu operieren, die ich gelernt habe. Und nachmittags fahre ich einmal die Woche nach, was weiß ich, Mönckebude und macht da hausärztlich Versorgung, weil ich auch Spaß dran habe.
Andere Ideen waren der Einsatz von Telemedizin und eine Landeskinderquote fürs Medizinstudium in Greifswald oder Rostock. Kai Firneisen, Geschäftsführer der Pasewalker Klinik, stellte gegen den Ärztemangel dieses Rezept aus.
Bürokratieabbau Pforte. Bisher habe ich nicht gesehen, dass sich irgendwas in der Bürokratie abbaut. Wir müssen immer mehr Forderungen erfüllen.
Eine Zuschauerin zog am Ende des Abends dann dieses Fazit.
War schon eine sehr sinnvolle Veranstaltung und ich würde sagen, Fortsetzung folgt.
Ja, viele gute Beiträge und eine konstruktive Stimmung beim NDR Talk vor Ort gestern Abend in Pasewalk. Sie können sich die Veranstaltung auch noch einmal anschauen in der NDR-MV-App und unter ndr.de/mv. Und jetzt weiter mit Meldungen. Die Bundesregierung hat ein Milliardenprogramm zur Unterstützung von Bundesländern und Kommunen beschlossen. Der Gesetzentwurf von Finanzminister Klingbeil zielt darauf ab, den teils hochverschuldeten Gemeinden finanzielle Spielräume zu verschaffen. Etwa für Investitionen in Kitas, Gesundheitseinrichtungen, Schwimmbäder oder Theater. Union und SPD setzen damit eine Vereinbarung aus ihrem Koalitionsvertrag um. Als nächstes befasst sich der Bundestag damit. Es geht um Hilfen von jährlich 1 Milliarde Euro für die Jahre 2026 bis 2029. Ministerpräsidentin Schwesig hat die geplante vorübergehende Senkung der Mineralölsteuer begrüßt und der Bundesregierung gleichzeitig zu langsames Handeln vorgeworfen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte sie, besonders Pendler mit kleinem Einkommen, Rentner, Handwerker und Spediteure stünden unter erheblichem Kostendruck. Zugleich forderte Schwesig weitere Schritte, etwa gezielte Entlastungen für kleine und mittlere Unternehmen. Seit Anfang der Woche kontrolliert die Polizei auch in Mecklenburg-Vorpommern verstärkt zu schnelles Fahren im Straßenverkehr. Höhepunkt der bundesweiten sogenannten Speed Week ist heute. Auf Autobahnen, Landstraßen, aber auch innerorts und beispielsweise vor Schulen oder Altenheimen wird verstärkt geblitzt, wenn jemand zu schnell unterwegs ist. 12:06, Sie hören die Mittagsschau kompakt auf NDR 1 Radio MV. Weißer Bauhelm heute statt roter Teppich. Bundespräsident Steinmeier hat am Vormittag die Volkswerft in Stralsund besucht. Seit gestern führt er seine Amtsgeschäfte vorübergehend von Stralsund aus. In die große Schiffbauhalle ist gerade ein neuer Pächter eingezogen. Unsere Reporterin Juliane Vogt hat den Bundespräsidenten begleitet. Juliane, was hat er denn zu sehen bekommen?
Große Schiffe jedenfalls nicht oder vielleicht auch noch nicht, denn hier auf der Werft werden zurzeit Schiffe repariert und auch Teile für andere Unternehmen neu gebaut und zugeliefert. Was der Bundespräsident sehen konnte, war die Kogge Wissemara, die hier flott gemacht werden soll. Aber interessant war dann vor allem ein Schiffsneubau, die Walter Herwig, das erste Projekt der neuen Pächter, die Fassmer Werftengruppe. Das ist ein 85 Meter langes Fischereiforschungsschiff, da steht schon ein Teil in der Halle. Herumgeführt wurde Frank-Walter Steinmeier vom Geschäftsführer und Inhaber des Schiffbauunternehmens Sven Fassmer.
Werften spielen in Mecklenburg-Vorpommern ja eine ganz besonders wichtige Rolle. Was hat der Bundespräsident denn zur Bedeutung der Stralsunder Werft gesagt?
Nach etlichen Werftpleiten hat ja die Stadt Stralsund das Volkswerftgelände erworben und betreibt es nun als Gewerbepark. Diese einzigartige Lösung interessierte Steinmeier ganz besonders. Hier sollen sich neben Schiffbau- und Stahlunternehmen auch andere Firmen ansiedeln. Und natürlich hat er auch die Frage nach den Arbeitsplätzen gestellt, die hier eingerichtet werden sollen. Im Moment hat Fassmer 10 Arbeitskräfte. Es werden aber weitere Fachleute gesucht, um auch größere Schiffe bauen zu können. Neben günstigen Energiepreisen erhofft sich der Werftenchef vom Bund Unterstützung bei der Finanzierung von Schiffbauprojekten.
Wie geht der Tag in Stralsund für den Bundespräsidenten jetzt weiter?
Ein Programmpunkt, der Frank-Walter Steinmeier besonders wichtig ist, die Kaffeetafel kontrovers. Da will er mit Bürgerinnen und Bürgern, Vertreterinnen verschiedener Institutionen und auch Politikern ins Gespräch kommen. Morgen will er die Marinetechnikschule besuchen. Da geht es natürlich um die Ausbildung bei der Bundeswehr und sicherlich auch um die Frage nach einer Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Stralsund ist aktuell Amtssitz von Bundespräsident Steinmeier. Danke für die Infos, Juliane Vogt. Gerade gibt es wieder Nachwuchs auf den Schafhöfen im Land. Es ist Lämmerzeit. Gut 5 Monate sind die Mutterschafe trächtig und wenn alles gut geht, bringt jede Geburt 1 bis 2 Lämmer, manchmal auch 3. Mit etwa 100 Mal Nachwuchs rechnet der Milchschafhof am Fuchsberg in Schönhausen bei Straßburg. Mit in die Kinderstube durfte Reporterin Friederike Wittun.
Im Stall von Schafzüchter Oliver Barth wimmelt es nur so. Weiße, rotbraune, schwarze Lämmer. Die einen sind gerade mal 2 Tage alt, die anderen 2 Wochen. Der Schafhalter beobachtet die Jungen und ihre Mütter der Rasse ostfriesisches Milchschaf ganz genau.
Ich gucke jetzt gerade auch nach den Eutern, denn die Milchschafe sind auf Milchleistung gezüchtet und manchmal kommen die Lämmer noch nicht gut hinterher. Die Mütter haben so viel Milch, dass ein bisschen zu viel Druck auf dem Euter ist. Das ist hier bei 3, 4 Tieren. Ist das so? Und dann müssen wir per Hand eben ein bisschen abnehmen. abmelken, damit nicht zu viel Milch im Euter ist.
Oliver Barth ist in Niedersachsen groß geworden, hat in Berlin Politikwissenschaften studiert. Alles, was er über Schafe weiß, hat er sich selbst angeeignet, erzählt der 46-Jährige. Dabei hatte er vor mehr als 10 Jahren lediglich ein Haus auf dem Land gesucht.
Das war ja hier zufällig. Ich habe 2 Schafe beim Haus mit dabei gehabt und ein Buch über Schafhaltung und habe dann dieses Buch gelesen und war halt immer faszinierter, nicht? Dass ich also da jede Menge Lebensmittel eben machen kann, nicht? Also es ist eine ganz breite Nutzung einerseits, aber auf eine ganz faire Art und Weise, nicht? 6 Monate für mich, 6 Monate für die Schafe.
Heißt, sind die Lämmer auf der Welt, ist auch der Melkstand wieder in Betrieb bis in den Oktober hinein. Oliver Barth und seine Lebensgefährtin Lisa produzieren aus der Milch Käse und Joghurt. All das bieten sie zusammen mit Fleisch in ihrem Hofladen und auf Märkten an. Insgesamt hat Oliver Barth rund 700 Schafe und Ziegen. Seine Heidschnucken sind gerade in den Brohmer Bergen im Einsatz, in der Landschaftspflege, halten einen sandigen Hügel um einen Wassertümpel frei. Dort wird die Deutsche Wildtierstiftung wieder die europäische Sumpfschildkröte ansiedeln.
Das heißt also, die rote Liste Art graue gehörnte Heidschnucke ermöglicht jetzt der nächsten rote Liste Art hoffentlich eben das Nachrücken.
Und im Stall beobachtet der Züchter weiter seinen Nachwuchs, denn auch das ostfriesische Milchschaf ist eine gefährdete Nutztierrasse.
Lämmerzeit in Schönhausen bei Straßburg. Friederike Witton war auf dem Milchschafhof am Fuchsberg.